sehr verehrte Hörerinnen und Hörer. Die Podcast-Serie des Österreichischen Herzfonds heißt Herz Plus und dahinter wird immer ein wichtiges Thema stehen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zur Podcast-Serie 2026 des Österreichischen Herzfonds begrüßen. Mein Name ist Professor Dr. Kurt Huber, ich bin der Präsident des Österreichischen Herzfonds und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, Sie über die Entstehung von Gefäßverkalkungen der Atherosklerose zu informieren, zu den Mechanismen, die dahinter stecken, zu den Risikofaktoren, die diese Mechanismen beeinflussen. Ich hoffe, dass Ihnen diese Podcast-Serie große Freude macht und darf als nächstes meinen ersten Gast begrüßen. Nun, der erste Teil unserer Podcast-Serie beschäftigt sich damit, warum Arterien verkalken. Wir wollen etwas zur Grundlage der Atherosklerose-Entwicklung oder der Gefäßverkalkung erfahren. Und ich habe die große Freude, einen lieben Kollegen und Freund, der ein ausgewiesener internationaler Experte zum Thema Atherosklerose-Entstehung, vielleicht auch Behandlung ist, Herrn Professor Dr. Johann Wolter zu begrüßen. Herr Professor Wolter arbeitet an der Medizinischen Universitätsklinik in Wien. Er ist von seiner Grundausbildung her Biologe und wie bereits erwähnt, international ein absoluter Top-Experte. Sehr schön, dass du bei uns bist, Hans. Ich freue mich, dass du hier für Fragen und Antworten zur Verfügung stehst. Nun, Atherosklerose. Vielleicht kann man erklären, wie sie zustande kommt, welche möglichen Mechanismen dahinter stecken. Vielleicht kannst du dazu zuerst Stellung nehmen.
Lieber Kurt, zuerst einmal vielen Dank für die liebe Einführung und Vorstellung. Atherosklerose, das wissen wir jetzt schon seit einigen Jahrzehnten, ist eine entzündliche Erkrankung der Gefäßwände. Wie entstehen diese Entzündungen? Diese Entzündungen entstehen am Endothel. Das Endothel ist die innere Auskleidung unserer Blutgefäße. Und diese Endothelzellen sind, wenn die Gefäße gesund sind, wichtig. Die halten die Gefäße sozusagen frei von Thrombosen beispielsweise. Sie halten die Gefäße frei von sich anlagernden Zellen. Sie sind wichtig für die Erweiterung von Gefäßen. Wenn jetzt allerdings diese Endothelzellen durch schädigende Einflüsse, auf die ich später vielleicht noch zurückkomme, aktiviert werden, wie man das nennt, dann verlieren sie diese Eigenschaften. Sie werden klebrig für Leukozyten, für Abwehrzellen. Sie verlieren die Eigenschaft, Gefäße erweitern zu können. Man bezeichnet das als dysfunktionales Endothel, also als nicht funktionierendes Endothel. Wichtig ist dann, dass Leukozyten, also Abwehrzellen, in die Gefäßwand einwandern können. Es kommt auch dazu, dass Blutfette in die Gefäßwand eingelagert werden. Die Abwehrzellen beginnen, diese Fette zu konsumieren, zu fressen, werden zu sogenannten Schaumzellen, die dann irgendwann absterben. Die Fette liegen dann frei in der Gefäßwand, es kommen mehr Entzündungszellen dazu, dieser Kreislauf wiederholt sich immer wieder. Schlussendlich beginnen dann auch die glatten Muskelzellen zu proliferieren, sich zu vermehren. Das heißt, die Gefäßwand verdickt sich, es entsteht ein sogenannter atherosklerotischer Plaque oder eine atherosklerotische Läsion, die sich in das Gefäßlumen vorwölbt und den Fluss, den Blutfluss verhindern kann. Die fatalen Konsequenzen, auf die kommen wir, denke ich, später noch zu sprechen, was mit diesen atherosklerotischen Läsionen in den Gefäßen passieren kann.
Nun, du sprichst jetzt allgemein immer über Gefäße. Reden wir über Arterien? Reden wir über Venen? Kannst du das noch ein bisschen genauer definieren?
Also grundsätzlich entstehen diese atherosklerotischen Läsionen nur in den Arterien, also in den Gefäßen, die das sauerstoffreiche Blut vom Herzen weg zu den Organen transportieren.
Nun, unsere Zuhörer wollen auch sicher wissen, welche Gefäßbereiche hier besonders gefährdet sind, wenn es zu dieser Atherosklerose-Entwicklung, Plaquebildung, in der Folge vielleicht Blutgerinnselbildung kommt. Kannst du beschreiben, welche Gefäßgebiete hier im Wesentlichen betroffen sind?
Grundsätzlich ist es so, dass unser Blut in den Blutgefäßen laminar fließt, also regelmäßig, schichtweise, ohne Verwirbelungen. Die atherosklerotischen Plaques entstehen dort, wo es zu diesen Verwirbelungen kommt, zu turbulenten Strömungen. Das passiert zum Beispiel in Gefäßbögen, also wo sich zum Beispiel die Aorta, die vom Herzen entspringt, gleich einmal in einen Bogen entwickelt. Das ist ein Gebiet, das für atherosklerotische Läsionen prädestiniert ist. Abzweigungen von anderen Gefäßen, von kleineren Gefäßen, zum Beispiel in den Nierenarterien, Spaltungen von Gefäßen in zwei, in der Halsschlagader zum Beispiel, oder dort, wo sich die Aorta in unsere beiden großen Beinarterien verzweigt. Überall dort entstehen turbulente Strömungen. Und das ist ein Auslöser für die Aktivierung des Endothels und damit auch für die weitere Entstehung von atherosklerotischen Plaques.
Du hast jetzt die Hauptschlagader, die Aorta, angesprochen, die sich dann in der Peripherie in die Beinarterien teilt. Und wir kennen ja periphere Verschlusskrankheit, Claudicatio, Intermittens, Fensterschaukrankheit. Das wissen unsere Patienten oder auch Interessenten. Du hast gesprochen von den Halsschlagadern, von den Karotiden oder von der Karotis. Hier geht es ja letztlich um die Versorgung des Gehirns als mögliche Problematik, vielleicht Schlaganfall. Du hast nicht spezifisch erwähnt, die Herzkranzgefäße, das würde uns jetzt besonders interessieren.
Genau, die habe ich sozusagen ausgelassen, aber für die Herzkranzgefäße gilt eigentlich alles das, was ich zuerst gesagt habe. Die sind gekurvt, da zweigen kleinere Gefäße ab, die verzweigen sich in mehrere Gefäße, also das sind alles Stellen, die prädestiniert sind für die Plaquebildung.
Nun, jetzt wissen wir, es gibt sogenannte kardiovaskuläre Risikofaktoren. Ich glaube, fast alle Zuhörer werden das kennen. Es ist Rauchen, es ist erhöhter und nicht gut behandelter Blutdruck. Es sind erhöhte Blutfette, es ist die Zuckerkrankheit. Kannst du zu diesen verschiedenen Risikofaktoren und den Mechanismen, die zu Atherosklerose führen, eine Verbindung herstellen?
Ja, also ich glaube, die Risikofaktoren, die du jetzt genannt hast, sind sogenannte modifizierbare Risikofaktoren, die wir beherrschen können, sehr oft medikamentös. Zusätzlich darf man nicht vergessen, dass es nicht modifizierbare Risikofaktoren gibt. Also das Alter. Im Alter steigt das Risiko, eine Gefäßkrankheit zu entwickeln. Unser Geschlecht ist ein Risikofaktor. Da sind die Männer in einer schlechten Position, weil sie häufiger von kardiovaskulären Erkrankungen betroffen sind als die Frauen. Da muss man allerdings dazu sagen, das gilt nur für Frauen vor der Menopause, weil die Östrogene, also die Sexualhormone der Frauen, gefäßschonende Wirkung haben. Sobald die Frauen in der Menopause sind, haben sie das gleiche oder sogar ein höheres Risiko als die gleichaltrigen Männer eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu entwickeln. Nicht modifizierbar noch, sage ich dazu, ist auch die Genetik, die uns alle sozusagen bestimmt. Das heißt, Verwandtschaftsverhältnisse sind wichtig in der Risikoabschätzung. Also Verwandte, Eltern, Geschwister, die eine Herz-Kreislauf-Erkrankung entwickelt haben, erhöhen das Risiko des Geschwisters oder des Kindes dieser Eltern. Die Dinge, die du erwähnt hast, sind modifizierbar, meist durch Medikamente, heutzutage sehr gut beherrschbar. Aber was ist die Ursache am Endothel? Bei den Rauchern sind es sogenannte Sauerstoffradikale, sehr aktive Sauerstoffverbindungen, die das Endothel aktivieren. Und damit sind wir wieder dort am Beginn. Das aktivierte Endothel ist der Beginn der atherosklerotischen Läsion. Bei den Diabetikern sind es Zucker, die an unseren Eiweißen sitzen. Und interessanterweise aktivieren auch solche gezuckerten Eiweiße unser Endothel. Und der Bluthochdruck führt stärker zu Verwirbelungen, die ich zuerst genannt habe. Also das wären die Mechanismen dieser sogenannten Risikofaktoren, modifizierbaren Risikofaktoren, die dann zur Atherosklerose führen.
Kannst du noch was zum Cholesterin sagen? Du hast ja vorher schon erwähnt, Einbau von Blutfetten, Plakbildung, möchtest du das?
Absolut, ja. Also das Cholesterin dringt in die Gefäßwand ein und wird dort als oxidiertes LDL, Low-Density-Lipoprotein, von Fresszellen aufgenommen. Und diese Fresszellen werden zu fettreichen sogenannten Schaumzellen und die überfressen sich, die sterben ab. Das heißt, in diesen atherosklerotischen Plaques sind Zelltrümmer, Blutfette und noch andere Entzündungszellen. Und das erhöht das Risiko, dass sich die Atherosklerose weiterentwickelt zu den fatalen Konsequenzen.
Nun, es gibt ja sogenannte atherosklerotische Plaques, die noch relativ weich sind, in denen Entzündungsparameter vorkommen, Blut, also Fette eingelagert sind. Was passiert denn mit solchen Plaques, dass es dann zu einer Ischämie, also zu Symptomen beim Patienten kommt? Was muss passieren, dass beispielsweise ein Plaque, der rupturiert, zu einem Herzinfarkt führt durch eine Blutgerinnselbildung? Kannst du das noch kurz erwähnen?
Also ich habe zuerst erwähnt, dass sich diese Plaques ins Gefäßlumen, in den Hohlraum des Gefäßes vorwölben und damit den Blutfluss behindern. Und ab einer gewissen Größe wird das auch relevant, weil dann die nachliegenden Gefäßgebiete, Gewebe nicht mehr ausreichend mit Blut, mit Sauerstoff, mit Nährstoffen versorgt werden können. Die fatale Konsequenz, die du angesprochen hast, also Myokardinfarkt, Schlaganfall, die passiert, wenn ein Plaque aufreißt, rupturiert. Diese atherosklerotischen Läsionen haben eine sogenannte bindegewebige Kapsel. Und diese bindegewebige Kapsel wird von diesen Fresszellen, von den Entzündungszellen durch bestimmte Enzyme angeknappert und kann immer dünner und dünner werden. Und das Fatale ist, wenn diese Kappe reißt, dann gelangt das, was ich zuerst beschrieben habe, die Fette, die abgestorbenen Zellen, also das, was man als Zelldebris bezeichnet, in den Blutstrom. Und das aktiviert hochgradig die Gerinnung und führt zu Thrombosen, zu Gefäßverschlüssen mit der Konsequenz eben eines Schlaganfalls, wenn es in der Karotis passiert oder wenn es in den Koronarien passiert, mit einem Myokardinfarkt.
Das ist sozusagen das Worst-Szenario. Das wissen wir und wir wissen, dass Patienten, die einen Schlaganfall hatten, die einen Herzinfarkt hatten, hier ganz besonders auf ihre modifizierbaren Risikofaktoren achten müssen, die man behandeln muss, die man mit einem bestimmten Zielwerten, beispielsweise beim LDL-Cholesterin, behandeln soll. Wir werden auch darüber in den nächsten Podcasts noch reden. Wie ist es denn mit Patienten, die noch kein sichtbares, nachweisbares Gefäßproblem haben? Ist es da egal oder wann sollte man beginnen, diese Risikofaktoren zu erkennen und vielleicht auch loszuwerden?
Also ich würde dazu raten, obwohl ich kein Arzt bin, wie du gesagt hast in der Vorstellung, obwohl ich Biologe bin, aber ich denke, das darf ich mir erlauben, zu empfehlen, so früh wie möglich zu beginnen, das Cholesterin zu messen, ein anderes Lipoprotein, das Lipoprotein klein a, das jetzt in Verbindung gebracht wird mit Atherosklerose, zu messen. Dafür gibt es, wie du gesagt hast, Grenzwerte, Blutdruck zu messen. Das Fatale, und da spreche ich jetzt sozusagen quasi als Laie. Das Fatale ist, dass ein erhöhter Blutdruck nicht wehtut. Ein erhöhter Cholesterinwert tut nicht weh. Das merken wir nicht. Drum ist es ganz wichtig, das möglichst früh abzuklären.
Ich hätte gerne öfter Laien wie dich in so einem Gespräch. Meine letzte Frage an dich. Nun, es gibt Menschen, die rauchen ihr Leben lang. Die haben erhöhte Blutfette, die sind übergewichtig und werden 90 Jahre alt. Das ist dann immer sozusagen die Erklärung derer, die sich nicht an Empfehlungen halten wollen. Es passiert sowieso nichts, wenn man alle diese Faktoren hat und nicht beachtet. Warum können manche Menschen trotz des Vorliegens von Risikofaktoren ohne Probleme so alt werden?
Ich sage mal, die haben in der genetischen Lotterie gewonnen. Ja, die haben in ihrer Genetik offensichtlich Mutationen, die sie vor den fatalen Folgen schützt. Es gibt Menschen, die haben genetische Modifikationen, die den Entzündungsstatus herabsetzen. Es gibt Menschen, die haben genetische Mutationen, die die Zellreparatur beeinflussen positiv. Es gibt Menschen, die haben Modifikationen in der Genetik, die ihr LDL lebenslang niedrig halten. Also es gibt offensichtlich diese genetische Lotterie, in der wir alle mit der Geburt eingetreten sind und die uns es erlaubt, manchen von uns sich trotzdem nicht an Empfehlungen zu halten und trotzdem alt zu werden. Generell, glaube ich, ist es schon wichtig, dass wir sagen, warum werden Leute heute älter? Dass wir uns das einmal überlegen. Warum werden Leute heute älter? Wir werden alle, die Lebenserwartung steigt. Ich glaube, grundlegend ist einmal dazu erwähnen, dass sich die Lebensbedingungen, in denen wir leben, einfach verbessert haben. Die Ernährung hat sich verbessert, die Hygiene hat sich verbessert. Aber es hat auch die Medizin extreme Fortschritte gemacht. Das seien es jetzt Impfungen. Ich bin bei solchen Gelegenheiten immer ein Advokat der Impfungen. Ja, es ist ganz wichtig, dass sich gerade ältere Leute oder Kinder entsprechend impfen lassen. Das ist eine ganz große Errungenschaft der Medizin. Und bitte nicht auf irgendwelche Scharlatane und Quacksalber hereinfallen, die das Gegenteil behaupten. Antibiotika sind wichtig. Ja? Infektionskrankheiten gibt's fast nicht mehr. Und in der Kardiologie ist extrem viel passiert. Ich zitiere bei diesen Gelegenheiten immer den Eugene Braunwald, der vor kurzem leider verstorben ist. Ein Österreicher, der im Jugendalter fliehen musste vor den Nazis in die USA und dort zu der Koryphäe der Kardiologie geworden ist. Und den habe ich einmal bei einem Vortrag gehört. Der hat erzählt, wie er ein junger Arzt war, hat man einen Myokardpatienten einfach nur ins Bett gelegt. Man konnte nichts anderes machen. Und da war die Mortalität natürlich extrem hoch. Heute mit den medikamentösen Behandlungen, mit den minimalinvasiven Behandlungen, dass ich als Kardiologe einen Stent setzen kann, den ich dorthin bringe, wo das Gefäß, das Herzkranzgefäß verschlossen ist, dass ich das Gefäß aufdehnen kann, den Blutfluss wiederherstellen kann. Das hat die Mortalität der ersten Myokardinfarkte oder des ersten Myokardinfarkts massiv gesenkt. Und ich hoffe, ich sage nichts Falsches jetzt, aber ich denke, dass die Mortalität jetzt im einstelligen Prozentbereich liegt beim Erstereignis.
Ja, Professor Braunwald ist übrigens 96 Jahre alt geworden, also offenbar hat er den genetischen Supertreffer gehabt. Wir wissen, er hat ja auch lange leben müssen zu Zeiten, wo man noch gar nichts wusste über den Einfluss der Risikofaktoren. Ich möchte mich wirklich bei dir ganz herzlich bedanken für das Gespräch. Ich glaube, es hat unseren Zuhörern extrem gefallen. Vielleicht können wir ein ähnliches Gespräch bei Gelegenheit wiederführen. Herzlichen Dank.
Danke.
Auf der Website des Österreichischen Herzfonds finden Sie informative Drucksorten, die Sie kostenlos bestellen können. Unsere Website lautet www.herzfonds.at.